die Kraft, die bis heute wirksam ist, die wir heute, du und ich, heute können erleben, erfahren und mit dieser Kraft unterwegs sein. Wo Jesus gestorben ist, was ist in diesem Moment passiert? Es gibt eine Begebenheit in der Oster- oder in der Karfreitagsgeschichte, die ist so ganz, die überfliegen wir manchmal ein bisschen beim Lesen. Aber die zeigt die Tragweite vom Ganzen. Es steht nämlich, dass in dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel von zoberst bis zunderst. Das ist ja gut, meine. Also ein bisschen Vorhang von verreist. Ja, ist mir auch schon. Nein, ist vielleicht nicht so passiert, aber was ist schon besonders daran? Was ist besonders daran, dass ein Vorhang verreist? Wenn wir es anschauen, der Vorhang übrigens, der war etwa so dick gewesen. Der war riesig dick gewesen. Also der verreist nicht, weil er jetzt halt ein bisschen morsch ist und weil es halt schon 100 Jahre alt ist oder so. Nein. Der Vorhang, der hat das Allerheiligste mit dem Heiligtum getrennt. Und ins Allerheiligste, dort ist die Bundeslade gestanden und der Hohepriester hat einmal im Jahr dort rein. Einmal. Und wisst ihr, was sie gemacht haben mit ihm? Sie müssen so Reinigungsritual müssen machen, ganz besondere, also ganz klar vorgegeben, was er alles machen muss. Und am Versöhnungstag hat er dann einmal rein dürfen. Und man hat ihm ein Seil ans Bein gebunden. Wisst ihr, warum? Weil, wenn er bei der Reinigungszeremonie irgendetwas falsch gemacht hätte und er dort innen tot umgeht, dass man ihn am Seil wieder rausziehen kann. Dieser Ort, das Allerheiligste, war derartig heilig. Das hat niemand, kein sündiger Mensch, dürfen rein. Weil sonst wäre er tot umgekehrt. Und stellt euch vor, die Aufregung in diesem Tempel, wo plötzlich der Vorhang von zoberst bis zunderst verreist. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Tod von Jesus Christus uns den Zugang zum Allerheiligsten frei macht. Dass wir durch das Sterben von Jesus und nachher auch durch seine Auferstehung Zugang haben zum Vater. Zugang haben zu Gott. Das ist das, was passiert. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir auch darüber geredet, über das Passa, über den Auszug aus Ägypten. Und das ist ganz parallel. Karfreitag und Ostern mit dem Passa, mit dem Auszug aus Ägypten. Eins zu eins kannst du das anschauen. Könnt die Predigt nachlesen oder die Bibel das nochmal nachlesen, was dort passiert ist. Sie sind durch das Tod, durch das Sterben von dem Passalam und durch das Blut an den Türrahmen sind sie verschont geblieben und haben nachher können ausziehen aus Ägypten. Sie haben einen Herrschaftswechsel gemacht. Sie sind nachher nicht mehr Sklaven gewesen von den Ägyptern. Das eine ist, wir sind durch den Kreuzestod von Jesus und durch seine Auferstehung sind wir Kinder Gottes geworden. Und da lesen wir alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Die Luther-Übersetzung tut das übersetzen mit, gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herr und Erlöser annehmen, dann werden wir Kinder Gottes. Dann gehören wir zur Familie. Wir haben dann das Recht, wie zum Vater. jederzeit zu ihm zu gehen. Wir haben eine neue Identität. Wir haben eine neue Idee. Oder eine neue DNA, oder wie man dem dürfte sagen. Das ist das eine. Das zweite ist, wo das auch heisst, wo es auch sagt, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, der Herrn. Wir sind Bürger vom Himmel. Wir haben das Bürgerrecht. Neu. Das ist das, was passiert. Das Nächste, was wir dürfen wissen dürfen, dass wir haben, unsere Schuld ist vergeben. Alle unsere Schuld, und ich denke, das ist das, was wir am Karfreitag jetzt gemacht haben. Wir haben den Schuldschein so ausgefüllt. Und durch das, dass Jesus sein Leben gibt, für meine Schuld, für all den Seich, den ich gemacht habe in meinem Leben und noch wieder mache, den hat er getragen. Den hat er auf sich genommen. Er ist erdrückt worden von dieser Schuldenlast und ist gestorben unter dieser Last. Und ganz am Anfang, nachher, nach seiner Auferstehung, ab Pfingsten, die Jünger waren vorher völlig eingeschüchtert. Auch nach der Auferstehung waren sie noch eingeschüchtert. Die haben nicht richtig gewusst, was sie machen sollen. Jesus ist nachher fortgegangen. Er ist an Auffahrt ist er in den Himmel gefahren. Sie waren alleine. Und dann ist Pfingsten passiert. Und dann ist der Heilige Geist über sie gekommen. Und sie sind rausgegangen in Jerusalem und haben angefangen, von Gott erzählen, was Gott gemacht hat, was Jesus gemacht hat. Und die Leute, das sind, glaube ich, 3000 Leute, heisst, sind dort gewesen, die sich entschieden haben, in diesem Moment für Jesus. Die haben gesagt, was sollen wir tun? Die sind im Herz berührt gewesen. Was sollen wir tun? Und der Petrus hat ihnen gesagt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Wenn wir noch nicht die Beziehung zu Jesus haben, dann sagt er, kehr um. Weil das ist ja das, was das grosse Problem ist in unserem Leben, wir haben das Gefühl, ich weiss es schon richtig. Ich lebe so, wie ich es für richtig halte. Und das ist tödlich. Das ist tödlich. Weil ich dann, dass ich sage, ich lebe so, wie ich das für richtig finde, sage ich, Gott, du hast keine Ahnung. Gott, du weisst es nicht recht. Ich weiss es schon. Wir sind ja in der Predigtreihe oder in der Themenreihe zur Vergebung. Und jede Beziehung wird gestört dadurch, dass ich sage, ich weiss, wie der Karren läuft. Ich. Und wenn du ein Problem damit hast, aber ich weiss, wie der Karren läuft. Und darum heisst das, kehr um. Es gibt das Wort tue Buße. Heisst nichts anderes als umkehren, neu denken, mein Denken verändern, sagen, und ich entscheide mich jetzt anders zu denken. Ich entscheide mich jetzt zu vertrauen, dass Gott eben recht hat und nicht ich. Und dann haben wir Vergebung von unserer Schuld. Das Nächste ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, Er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was ist das? Was heisst das? Wir verstehen das manchmal so ein bisschen, ich muss das jemandem quasi so von mir zu ihm, Angesicht zu Angesicht sagen. Das kann es auch bedeuten, aber das bedeutet eigentlich auf Griechisch, ist es homologeo, heisst es dasselbe, homo, homogen kennen wir, oder? Homo von gleich, logeo von logo, reden, das Gleiche sagen. Dasselbe sagen. Das heisst, ich stimme mit dir, Gott, überein. Ich glaube daran, dass du, was du sagst, das stimmt. Und bekennen heisst auch, ich tue meine Schuld bekennen, indem dass ich sage, ohne dass ich mich dann noch rechtfertige. Wisst ihr, wir sind so gut drin, zu sagen, du, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, aber weisst du, die Umstände, und dann war dieses gewesen, und ich bin gerade ein bisschen sauer gewesen, oder die Milch ist mir gerade überausgegangen, und so. Wisst ihr, wir sind sehr gut drin, Entschuldigungen zu finden. Aber wir können nur Vergebung bekommen, Gnade bekommen, wenn wir auch verurteilt sind. Und solange wir noch am Rechtfertigen sind, ziehen wir das Urteil weiter zur nächsten Instanz. Dann sind wir noch nicht rechtskräftig verurteilt. Solange ich mich noch rechtfertige und sage, ja, aber dieses und das, und der hat mich aber verletzt, und der hat aber das zuerst gemacht, kann ich nicht verurteilt werden. Und wenn ich nicht verurteilt kann werden deswegen, kann mir Gott das auch nicht vergeben. Versteht ihr den Mechanismus? Das heisst, ich erkenne, ich bin schuldig geworden. Ich habe das gemacht. Und dann sagt er, und ich habe es gedreht. Und ich vergebe dir. Es gibt aber auch den, was heisst, in Jakobus 5, Vers 16, ist ganz spannend, das ist in dem Text drin, wo es um Krankenheilung geht. Wer krank ist unter euch, der soll die Ältesten zu sich rufen, dass sie für ihn beten. Und es wird besser mit ihm sein. Und vielleicht wird ihm auch seine Schuld vergeben. Viele sagen dann, ja, Krankheit hat mit direkten Zusammenhang mit Schuld. Stimmt nicht, hat es nicht. Kann es haben. Aber das ist nicht eins zu eins so. Aber nachher heisst es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Was heisst jetzt das schon wieder? Jetzt stellen wir uns vor, jemand ist krank und die Ältesten kommen zusammen und wollen für die Person beten. Und diese Krankheit ist ziemlich eine heftige Krankheit. Da braucht es ein ziemlich heftiges Gebet. Oder? Da muss man so richtig beten. Und jetzt sagt der Vers 7, dann schaut zuerst, dass eure Schuld in der Ordnung ist. Und zwar nicht die vom Kranken einfach, sondern auch die von den Ältesten. Prüft euch, sind wir im Reinen mit Gott im Moment? Und nachher gehen die Ältesten zusammen und sagen, du, Hans-Jürg, wie ist es mit dir? Ist es gut? Weißt du, mir ist gerade in den Sinn gekommen, dort bin ich schuldig geworden. Wie ist es mit dir? Bist du im Reinen? Der Hans-Jürg sagt, ja, nein, dort, gestern ist mir wirklich, da habe ich das und das gemacht. Und wenn wir einander die Schuld bekennen, das kann auch einem heilsamen Offizier passieren übrigens. einfach so. Aber sag jetzt niemandem weiter, das ist geheim. Dann tun wir einander auch die Vergebung zusprechen. Dann sagt der Hans-Jörg zu mir, Björn, im Namen Jesu vergib ich, sprich ich dich frei von dieser Schuld. Und ich sage dem Hans-Jörg, Hans-Jörg, im Namen Jesu sprich ich dich frei von dieser Schuld. Das Recht hat uns Jesus gegeben. Und dann beten wir. Und dann beten wir für die Kranke. Weil es heisst, dass unser Gebet wirksamer ist, wenn unsere Beziehung mit Gott untrübt ist. Das ist noch so ein Nebeneffekt. Aber wir dürfen einander Schuld bekennen. Und wissen, wir haben so einen... Wir tun nicht gerne zugeben, dass wir Schuld haben in unserem Leben. Wir möchten, am liebsten, vor allem in der Gemeinde, so im Gottesdienst, möchten wir so richtig fromm wirken. So richtig so der geistliche Siebensich, der es wirklich voll im Griff hat. Und ich bin verhindert, dass andere Menschen könnt merken, da darf ich über meine Schuld reden. Da darf ich ohne das Gefühl haben, ich bin da der Einzige, der etwas auf dem Kerbholz hat. Sondern da ist eine Haltung von der Barmherzigkeit, von der Liebe untereinander, vom Verständnis untereinander. Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales. Und dann nachher sagt, lesen wir im Psalm 103, Vers 12, es geht da nicht weiter, musst du mal drücken. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unser Vergehen von uns fort. Wisst ihr, wenn du Vergebung bekommen hast für deine Schuld, dann ist die weg. So weit wie der Osten ist vom Westen. Jetzt versuch das mal zu überbrücken. Da kommst du schlicht nicht mehr her. Ja, versuch mal, lauf mal um die Erde herum und versuch dort herzukommen, wo der Osten und der Westen zusammenkommen. Das schaffst du einfach nicht. Die Schuld ist definitiv und für immer weg. Ist das nicht irgendwie etwas Gutes? Ich weiss es nicht, er wirkt teuer erschlagen als erleichtert. Wenn du deine Schuld bekannt hast, wenn du deine Schuld zu Jesus gebracht hast, all das, was du das Kreuz genagelt hast am Freitag, das ist weg. Da musst du nie mehr dran denken. Nie, nie mehr. Und wisst ihr was? Gott denkt auch nicht mehr dran. Tja. Und jetzt? Ja. Jetzt gibt es eben das Problem, weißt du? Ich habe so Sachen, die tue ich immer wieder. Ich habe so Sachen, da werde ich immer wieder schuldig. Weißt du was? Manchmal mache ich sogar bewusst. Ich weiß, dass ich jetzt sündige. Ich weiß, dass ich jetzt ein Seich mache. Aber ich mache es trotzdem. Da kann mir doch Gott nicht vergeben. Oder? Wenn ich das so bewusst, ich weiß jetzt, ich sündige gegen Jesus. Ich weiß, ich schlage jetzt einen Nagel in seine Hand. Jetzt, indem ich das mache. Und ich mache es trotzdem. Kann er mir das vergeben? Ja, wenn nicht das, was dann? Ja, aber ich mache es doch immer wieder. die die Jünger Jesus gefragt haben, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? 7-mal? Fromme Zahl, 7? So eine heilige Zahl, 7? 7-mal? Was sagt Jesus zu ihm dann? Nein, nicht 7-mal. 70-mal, 7-mal. 70-mal, 7-mal. Habt ihr das schon mal ausgerechnet? Die einen kommen auf 490. Wenn man es so mathematisch anschaut, 70 hoch 7. Oder 7 hoch 70, nein, umgekehrt. Das ist eine Zahl, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist, wenn man alle Minuten vergibt, sind wir irgendwie ein paar hundert Jahre dran. Also es lohnt sich nicht, anzufangen zu zählen. Und jetzt sagen wir, Jesus erwartet von uns, dass wir immer wieder meinem Bruder vergib oder meinem Kollegen oder was auch immer. Aber wenn er das von uns verlangt, ist denn nicht er auch bereit, uns immer wieder zu vergeben, wenn wir zu ihm umkehren? Immer wieder. Immer wieder. Du kannst immer wieder zu ihm kommen. Und manchmal leiden ja genau unter dem, dass wir. Und ich schäme mich ja dann auch jedes Mal. Und ich hatte einmal eine Predigt darüber, vielleicht findet ihr die noch irgendwo wieder, wo ich über das predigt habe, über Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wisst ihr, das haben wir vorhin auch gelesen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist geht mit uns. Und wenn wir so in unserem Leben mit ihm unterwegs sind, im Bewusstsein, er ist mit uns da, er ist bei mir. Und wenn ich unterwegs bin, dass ich auch mal ein Wort an ihn richte und ihm sage, hey, der Sonnenuntergang, wie schön, dass ich den finde. Oder jetzt habe ich ein schwieriges Gespräch, ich brauche dich jetzt. Oder jetzt wird es dann mühsam. Oder mir stinkt es da immer so eng im Bähnchen rein zu stehen. Wenigstens bist du da, aber du machst nicht, dass es gerade überbevölkert ist. Keine Ahnung. So können wir mit ihm reden. Wie mit einem Freund. Weil er ist ja mit uns. Und das wird uns helfen, in diesen Momenten auch zu widerstehen und zu sagen, nein, und jetzt das mal widerstehe ich. Hilf mir, dass ich das mal nicht tun muss. Und ich will etwas ganz anderes machen. Probiert das aus. Probiert das aus. Und jedes Mal, wenn ihr reingeht, jedes Mal, wenn ihr versagt, es ist für Jesus, wie wenn es das erste Mal wäre. So ist Vergebung. So ist Vergebung. Diesen Vers wollte ich euch zum Schluss auch noch teilen. Weil da geht es um Kraft. Und dort sagt Paulus im Epheser 1, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Jetzt überlege mal. Es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft, die alles geändert hat im Universum. Die Kraft ist die gleiche, die in uns wirksam ist. Lasst euch das einmal auf der Zunge zergehen. Die Kraft, die auch den Vorhang zerrissen hat, die die Weltordnung auf den Kopf gestellt hat, die gleiche Kraft ist in uns wirksam. Die Kraft. Die Kraft, die den Tod zum Leben gebracht hat. Und wisst ihr, wir sind unterwegs jetzt in einer Themenreihe zum Thema Vergebung, wo vor allem ja auch darum geht, dass ich selber auch kann vergeben. Anderen. Und wie manchmal bin ich verletzt worden? Von anderen. Von mir selber. Es ist jedes Mal etwas in mir gestorben. Etwas in mir ist jedes Mal kaputt gegangen. Aber weißt du was? Die Kraft, die Jesus vom Tod zum Leben gebracht hat, die Kraft ist auch unter uns wirksam. Das heisst, dass das, was in mir ist, tot, das, was in mir kaputt ist, das, was in mir gestorben ist, kann wieder zum Leben kommen. Wir haben am Anfang, was haben wir einander gesagt? Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Warum sagen wir das? Sagen wir das, weil das der Björn so gesagt hat, wir sollen das? Oder sagen wir das, weil das ein Brauch ist an Ostern? Oder sagen wir das, weil wir tief im Inneren überzeugt sind, dass das wahr ist? Weil wenn das nicht wahr ist, dass Jesus auferstanden ist, können wir eigentlich gerade heimgehen. Dann müssen wir gar nicht da so die fromme Sache da, durchziehen. Ich war eigentlich an einem Punkt in meinem Leben. Ich war schon Heilsarmee-Offizier. Stand schön auf der Kanzel, schön brav. Und habe die Kraft vom Heiligen Geist noch nicht gekannt. Und ich habe gesagt dort, entweder ist das, was ich in der Bibel lese, wahr. Und dann kann ich das heute noch erfahren. Und wenn ich das heute nicht mehr erfahren kann, dann ist es auch nicht wahr. Und ich war dort bereit, mein ganzes Christenleben an den Haken zu hängen. Wenn ich erkannt hätte, dass das nicht wahr ist. Ich bin heute noch da. Wisst ihr warum? Weil ich die Kraft erlebt habe. Weil ich die Auferstehungskraft erlebt habe. In meinem Leben und immer wieder auch erleben. Und darum, glaubst du, dass das wahr ist? Dass die gleiche Kraft, wie an der Auferstehung wirksam war, auch noch heute wirkt? Weil das hat dann Konsequenzen. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf deine Identität. Du bist nicht mehr der gleiche. Du hast eine neue Identität. Ich hatte Angst, bei mir werde alles anders. Ich werde irgendjemand anderes. Das wollte ich nicht, wollen, bis ich gemerkt habe, nein, ich werde erst richtig Björn. Das gibt eine Veränderung. Es gibt die Auferstehungskraft, bringt Heilung von Verletzungen. Und ich bin überzeugt davon, dass unsere Verletzungen geheilt werden können. Wir müssen nicht so sehr nach körperlicher Heilung nachrennen, sondern viel mehr Heilung von unserer Seele. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Es bewirkt Veränderung. Denn wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in sein Bild, wie es von dem Geist, dem Herrn, geschieht. 2. Korinther 3, Vers 18. Und Versöhnung wird dann möglich. Natürlich nur, wenn es von beiden Seiten parat ist, aber Versöhnung wird möglich. Und am Schluss, mein Dienst für ihn kommt eine ganz neue Dimension über. Eine ganz neue Dynamik. Ganz neue Kraft, wenn die Kraft drin hineinkommt. Österreich vergleicht das wie mit den 5 Brot und den 2 Fischli. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus 5000 Leute so Catering gemacht hat. Nur sie haben vergessen einzukaufen. Jesus hat es genau gewusst, hat er gefunden, los, wir machen das anders. Ein kleiner Bub ist gekommen und hat 5 Brot und 2 Fischli gebracht. Und Jesus hat gesagt, super, mit dem können wir etwas anfangen. Das ist schon mal ein Anfang. Und er hat das genommen, die 5 Brot und die 2 Fischli, und hat angefangen zu verteilen. Bis 5000 Leute genug zu essen hatten. Das ist das göttliche Prinzip. Das ist das, dass wir bringen, das, was wir haben. Wir machen unseren Schritt. Und er macht nachher seinen Gewaltschritt noch dazu. Ich ermutige dich, dir zu überlegen, wo werde ich die nächsten Schritte tun. Wir haben auch noch von diesen Flyern, wo die Themenreihe drauf ist, wo hinten drauf steht, an welcher Sündung was dran kommt. Und wir werden jedes Mal auch so ein Blatt haben, wo ihr drin habt in den Predigtnotizen, wo ihr könnt euch überlegen könnt, was heisst jetzt das für mich persönlich? Was will ich jetzt damit anfangen? Du musst das niemandem zeigen, das ist für dich. Und wenn du das vom letzten Mal noch willst, kannst du mir sagen, wir haben noch von denen. Und dann kannst du Schritte tun, deine Fischli und Brötli bringen. Und er wird sein dazu tun. Nimm das ernst. Nimm das ernst. Und wenn du merkst nachher, ich stehe noch jemand auch an. Weil das ist ganz gut möglich, weil ich weiss, es gibt Leute unter uns, die haben ganz, ganz wirklich Sachen erlebt, die tief, tief schmerzhaft sind. Wo man nicht alleine mit Schlag kommt damit. Für das haben wir auch die Karten auch zu Weg. Das hat es auch dort hinten, kann man so Karten nehmen, wo man kann den Namen und seine Telefonnummer draufschreiben und entweder abgeben oder beim Haus 40 in den Briefkasten tun, dann nehmen wir Kontakt mit dir auf. Mir ist es wichtig, dass ihr wirklich da Schritte erleben dürft, wo ihr wirklich in eine Freiheit hineingeführt werdet. Ich möchte noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, du siehst, wir haben so viel jetzt gehört, so viel Sachen, die wir vielleicht schon gewusst haben, die uns jetzt wieder neu bewusst worden sind. Vielleicht auch Sachen, die wir gar nicht gewusst haben. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns ja, jetzt am Herz berührst und zeigst, was du dazu denkst. Dass du jedem von uns zeigst, wie sehr du uns lieb hast. Wie du voller Liebe und Barmherzigkeit bist. Wie du möchtest etwas Neues in uns gestalten. Wie du uns möchtest freisetzen von unserer Schuld. Wie du uns möchtest frei machen von den Verletzungen, die wir in uns haben. Aber wir wollen auf dich hören. Wir wollen, dass deine Kraft in unserer Mitte wirksam ist, spürbar ist. Dass wir so verändert werden dürfen. Dass wir selber eine riesige Freude darüber haben dürfen. Amen. Amen. Wir werden jetzt noch einen Ausklang, also ich traue mich jetzt gerade nicht zu spielen. Aber wir hören den Ausklang und bevor das so weit ist, möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Ihr habt hinten auf dem Predigtflyer, das ist gut, macht nichts. Hinten habt ihr die Anzeige, wie es weitergeht. Ich möchte eigentlich dazu gar nichts sagen. Das Einzige, was mir jetzt wichtig ist, ist, dass ab dem nächsten Sonntag findet der Gottesdienst am 10 Uhr statt. Und nicht um 9:30 Uhr. Ihr könnt auch um 9:30 Uhr kommen, das ist gut. Wir werden eine Gebetszeit haben um 9:30 Uhr. Dann dürft ihr dort zustossen. Aber bis und mit Mai wird der Gottesdienst am 10 Uhr stattfinden. Und wir werden am 3. Juni nachher eine Chorversammlung haben, wo wir auch darüber austauschen, was das gebracht hat und ob wir das so weiterführen wollen. Und ab dem Juni dann ist es bis über die Sommerpause sicher mal wieder um 9:30 Uhr. Aber das lesen wir auch im Rundbrief. Und den werde ich euch nachher gerade hierher bringen. Der ist nämlich auch fertig. Und ihr dürft den nehmen. Und jetzt hören wir einen Ausklang von der Musik. Es braucht mich ja nicht. Ahem.